Kirche im Dorf, der Podcast der Pfarrei Liebfrauen Bochum. Herzlich willkommen zu Kirche im Dorf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, herzlich willkommen, Holger.
Herzlich willkommen, Berthold.
Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Wir haben heute ein längeres, etwas anspruchsvolleres Thema, nämlich Jesus als Juden.
Und Und der Sommer ist vorbei, so ist Zeit für Neues.
Und dann fangen wir an mit Dorfklatsch, aber wegen unseres längeren Themas machen wir den Dorfklatsch heute sehr kurz.
Okay, dann gehen wir direkt zum Dorfklatsch und sagen, im Moment hat sich eine neue Diskussion um die Vollstandorte in unserer Pfarrei entwickelt. Kannst du da was zu sagen, Berthold?
Ja, ich sage gerne Komplettstandorte. Das heißt, wir haben eine Kirche und einen Treffpunkt, Gemeindezentrum oder Ähnliches. Im Augenblick ist nur noch wirklich strittig die Frage Langendreher, welche Kirche da im Grunde den Ausschlag kriegt als endgültige A-Kirche. Das soll alles im Oktober entschieden werden. Und dann wird der Kirchenvorstand auch abschließend beraten, ob er dem Pfarrgemeinderat zustimmen kann. Da hat es schon leicht positive Signale gegeben und wir sind ganz zuversichtlich.
Okay, wenn du sagst, das soll entschieden werden, kannst du sagen, wer da entscheidet?
Also entscheidet über die pastorale Angelegenheit tut der Pfarrgemeinderat. Aber da pastoral ohne Geld auch nie geht, hat der Kirchenvorstand da ein maßgebliches Mitspracherecht. Wir sind gehalten, uns zusammen zu entscheiden. Also KV und Pfarrgemeinderat.
Okay. Ja, dann gibt es noch Neuigkeiten. Die Pfarrei Liebfrauen möchte mit der Aktion Kanchanaburi zukünftig kooperieren. Und am 24.09. wird es eine große Auftaktveranstaltung geben mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in St. Bonifatius in Langendreher.
Das soll auch ein Familiengottesdienst werden, oder?
Genau, es ist ein Familiengottesdienst. Es wird gleichzeitig eine Kinderkirche geben und im Anschluss rund um die Kirche die Möglichkeit des Austausches mit den Leuten von Kanchanaburi in Kontakt zu kommen. Und natürlich gibt es auch was zu essen und zu trinken.
Ja, ist doch schön. Ich bin gespannt, ob auf Pfarrebene sich da was Schönes entwickelt.
Ja, ich hoffe sehr. Der Chor singt auch im Gottesdienst, sodass ich insgesamt hoffe, dass es eine schöne Sache wird.
Es gibt natürlich noch eine Konkurrenzveranstaltung 11.30 Uhr in Liebfrauen.
Ne?
Ja, über die Dialogmesse 11.30 Uhr in Liebfrauen am selben Tag reden wir jetzt nicht, sondern wir kommen jetzt zu unserem Thema.
Genau, auf jeden Fall. Ab ins Thema.
So, Holger, als Einstieg in unser neues Thema habe ich uns einen Witz mitgebracht.
Oh, Berthold, da bist du aber diesmal richtig früh dran, oder?
Ja, sehr früh, aber passt. Hör zu. Ein Rabbi betet zu Gott. Er sagt, Gott, ich habe ein großes Problem, nämlich, dass mein Sohn Christ geworden ist. Gott antwortet, das Problem hatte ich auch. Sagt der Rabbi, und, was hast du gemacht? Gott, ich habe ein neues Testament geschrieben.
Er ist ja ganz witzig, aber irgendwo ist das alles richtig?
Nicht so komplett richtig. Ne? Ist ja schon die Frage, ob Jesus überhaupt Christ war.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Und weil wir uns gedacht haben, auch ganz spannend, da unterhalten wir uns mal mit einem Experten drüber.
Ja, der Experte ist und war Herr Professor Dr. Wenks. Der ist emeritiert an der Ruhr-Universität Bochum. Was hat er da gemacht?
Er hat Neues Testament unterrichtet über lange Jahre und ist auch ein Fachmann für Judentumskunde. Aber auch hier in Altenbochum und in Leer ist er kein Unbekannter.
Er hat Jahrzehnte mit seiner Familie in Leer gewohnt und hat natürlich entsprechend viele Gottesdienste auch mitgeleitet, hat bei den ökumenischen Bibelwochen faszinierende Vorträge gehalten und ordentlich mitorganisiert.
Ja. Also für uns hier eine sehr spannende Person, mit dem wir über die Frage, ob Jesus ein Jude war, gesprochen haben.
Und er hatte uns eine ganze Menge zu sagen.
Genau.
Guten Tag, Herr Wengst.
Guten Tag.
Schön, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen, hier in Braunschweig, und gemeinsam sprechen über Jesus als Juden.
Es geht ja nicht nur um Jesus als Juden, sondern um das Neue Testament als eine sozusagen weithin von Haus aus jüdische Schrift. Natürlich ist für uns Christen Jesus die ganz entscheidende Bezugsperson. Wir müssen ja genauer fragen, in welcher Weise und wie das zusammenhängt damit, dass es um den einen Gott geht, der Israels Gott ist und bleibt. Der ist zwar der Gott aller Welt, aber er ist eben kein Allerweltsgott, sondern von der Bibel her sehr zugespitzt Israels Gott. Da wäre zu fragen, wie sich das dann verhält. Aber zuerst noch mal zu Jesus, dem Juden, und dass er nicht der erste Christ war. Hier in Braunschweig, wo ich jetzt lebe, gibt es hier nur 200 Meter von dieser Wohnung, in der wir jetzt sind, entfernt eine Säule, die im Jahr 2000 aufgestellt wurde, die den Titel trägt 2000 Jahre Christentum.
Was war falsch?
Sie fängt an mit der Geburt Jesu. Aber wer hat denn was davon gemerkt, dass mit der Geburt Jesu das Christentum begonnen hätte? Niemand. Und wie sollte denn Jesus, als er aufgewachsen war, auf die Idee gekommen sein? Er ist als Jude aufgewachsen. Er ist vor allem als Jude beschnitten worden am achten Tag, steht im Neuen Testament. Wird leider nicht wahrgenommen. Die Weihnachtsgeschichte bei Lukas bricht in der Lesung an Heiligabend und an Weihnachten mit Kapitel 2, Vers 20 ab.
Was steht da?
Und in Vers 21 steht, dass Jesus am achten Tag beschnitten worden ist. Und für Lukas gehört beides zusammen, wie die Gesamtkonzeption seiner ersten Kapitel mit aller Eindeutigkeit zeigt. Aber das wird bei uns nicht wahrgenommen. Er ist beschnitten worden am achten Tag, wie sich das gehört, ganz Rite. Und da ist auch keiner auf die Idee gekommen, dass jetzt schon Christentum da wäre. Und als Jesus dann aufgetreten ist, hat er die Nähe des Reiches Gottes verkündigt und nicht das kommende Christentum. Das Reich Gottes ist eine jüdische, theologische Metapher. Es geht um Gottes Herrschaft. Das schon von den Psalmen her spielt das eine wichtige Rolle, dass Gott zur Herrschaft kommt und nicht die mächtigen Fritzen in aller Welt mit ihren Untaten das große Sagen haben. Das haben sie in der Welt natürlich, aber sie sollen es nicht haben. Und deshalb soll Gott zur Herrschaft kommen. Denn das sind die zentralen Punkte im Alten Testament, die zu Gott gehören und die sozusagen das, was Gott will, ausmachen, Recht und Gerechtigkeit. Dass nicht das schreiende Unrecht in der Welt dominiert. Und darum, das verkündigt Jesus, dass jetzt dieses Reich Gottes kommt. Das ist durch und durch biblisch-jüdisch. Und wenn das christlich aufgenommen wird, wunderbar. Aber es ist nichts spezifisch Christliches. Und Jesus hat das nicht als Christ gesagt, sondern natürlich als Jude zu Juden. Alle seine Schüler, die mit Namen genannt werden, sind Juden. Und alle, die dann anschließend, oder nochmal ein anderes mit seinem Tod, er ist einen jüdischen Tod gestorben. Die römische Macht, die ihn am Kreuz umgebracht hat, hat durch Pontius Pilatus als Inschrift anbringen lassen, es steht in allen vier Evangelien, Jesus aus Nazareth, König des jüdischen Volkes, König der Juden. Das ist die Wahrnehmung, die es damals gab. Er ist nicht König der Christen. So ist er nicht gekreuzigt worden. Er ist als König der Juden gekreuzigt worden. Der dieses Reich Gottes mit Recht und Gerechtigkeit zum Zuge bringen wollte.
Ja, das ist doch eine spannende Frage, Berthold. Wie haben die Leute zur Zeit Jesus gesehen?
Ja, fragen können wir die Leute ja nicht mehr.
Schlecht.
Also dann können wir ja nur uns angucken, was vielleicht im Neuen Testament in der Bibel steht über Leute, die Zeitgenossen waren.
Ja, also ich meine jetzt zum Beispiel die Pharisäer, da gibt es ja irgendwie eine spannende Auseinandersetzung quer durch die Evangelien. Da können wir vielleicht später nochmal drauf gucken.
Ja, dann würde ich vorschlagen, wir greifen mal in Jesus' Leben ein bisschen zurück und fangen mit Johannes an.
Genau, Johannes scheint ja schon jemand gewesen zu sein, der für Jesus von großer Bedeutung war. Er hat sich bei ihm taufen lassen. Und die Frage wäre eben, wie hat Johannes diesen Mann aus Nazareth gesehen? Als Juden unter Juden?
Oder vielleicht als ersten Christen? Und genau darüber haben wir mit Herrn Wenks gesprochen und hören uns diesen Teil nun an.
Los geht's.
Natürlich gibt es ganz viele Auseinandersetzungen, die Jesus auch gehabt hat. Und es gab genug Leute, die das nicht toll fanden, dass es ihn gab. Genauso im Blick auf seinen Vorgänger Johannes, den Täufer, von dem er sich hat taufen lassen. Eine Einrichtung innerhalb des Judentums, die Johannes der Täufer aufgebracht hat. Und Jesus hat sie in Anspruch genommen. Und Johannes der Täufer wurde aus dem Weg geräumt durch Herodes Antipas, einen Fürsten, Klientelfürsten unter der Oberherrschaft Roms, weil ihm dessen Verkündigung nicht passte. Im Neuen Testament ist da so eine Sex-and-Crime-Geschichte, die eine Rolle spielt. Bei Josephus, Josephus klingt das ein bisschen anders, dass nämlich der Herodes Antipas Angst hatte, als zu viele Zulauf bei Johannes dem Täufer hatten, dass es daraus ein Aufstand sich entwickeln könnte. Und da wollte er lieber den Redelsführer aus dem Wege räumen. Und im Übrigen, diese große Unterscheidung zwischen Johannes dem Täufer als dem, der das Gericht verkündigt, und Jesus, der die Gnade verkündigt, ist angesichts der Texte einfach nur Quatsch. Man vergleiche mal wirklich genau die Texte, die im Evangelium Johannes der Täufer sagt und die der Jesus sagt. Und man findet sowohl bei Gericht als auch bei Gnade bei beiden genaue Entsprechungen. Also auch in der Beziehung ist Jesus ganz und gar jüdisch, genauso wie Johannes der Täufer, von dem man auch nicht sagen würde, er wäre kein Jude. Und so ist er auch von der römischen Besatzung wahrgenommen worden und darum auch eben König der Juden. Inri, lateinisch.
Boah, Bertold, das ist ja schon schwerer Tobak, ne?
Ja, so tief sind wir in unserer Sendung bisher nicht gegangen. Lass uns mal einen Kaffee trinken.
Wir trinken jetzt einen Kaffee.
Was war aber, der hilft noch besser, wenn wir dann Schuss rum reinnehmen.
Ein Schuss rum? Du meinst einen Pharisäer?
Wir machen uns mal einen richtigen Pharisäer. Ja, vergiss auch nicht die Sahne oben drauf.
Auf keinen Fall. Man darf den Rum ja nicht riechen.
Ne, woher kommt das überhaupt?
Also ursprünglich, glaube ich, aus Nordfriesland und ist dann irgendwie zum Begriff für den Heuchler schlechthin geworden.
Ne? Ja, weil man nicht zugeben wollte, dass man, obwohl es verboten war, Alkohol trank.
Mhm.
Ja gut, aber jetzt kommen wir eigentlich schon zum Thema, warum haben die Pharisäer so einen schlechten Ruf?
Ja, ich glaube, da wird Herr Wengst uns jetzt die Augen öffnen.
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Ich habe mich intensiv mit rabbinischen Texten beschäftigt, die eben auch weithin von der pharisäischen Tradition bestimmt sind. Und habe dann mit Staunen festgestellt, dass es immer wieder sachliche Entsprechungen gibt. Und wenn man Jesus historisch einordnen will, von dem, was in Evangelien steht, dann gehört er am ehesten zusammen mit der Gruppe der sogenannten Frommen, der Chassidim, also der antiken Chassiden. Und die gehörten in den Pharisäismus hinein und standen in manchen Punkten auch in Gegnerschaft zur Hauptströmung des Pharisäismus. Das sind also auch innerpharisäische Auseinandersetzungen. Und das Spannende bei den Evangelientexten ist, die von Jesus erzählt werden und dem, was er sagt, dass er teilweise mit Chassiden gegen die Hauptströmung übereinstimmt, aber in manchen Punkten auch mit der Hauptströmung gegen bestimmte chassidische Aussagen steht. Also das ist sozusagen innerhalb des Gesamtspektrums. Und Jesus gehört dann eher in den Pharisäismus hinein, die in Gegnerschaft zu anderen Gruppen im Judentum standen. Am deutlichsten ist das in der Diskussion um die Auferstehung. Ist er mit den Pharisäern ja zusammen gegen die Sadduzäer. Das aber dann in den Evangelien, vor allem im Johannesevangelium, dann eine viel schärfere Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Pharisäern und Pharisäer gleich Juden erscheint. Das hängt mit der Entstehungszeit der Evangelien zusammen, die nämlich erst in der Zeit nach 70 geschrieben worden sind, als die Auseinandersetzungen zwischen denjenigen jüdischen Menschen, die an Jesus als Messias glaubten, und den anderen, die dann zunehmend vom Pharisäismus bestimmt waren, weil die Fähigkeit hatten, dazu beizutragen, dass ein jüdisches Überleben nach der Katastrophe des jüdisch-römischen Krieges möglich war, und die dann also dann da bestimmend wurden. Und da gab es dann diese scharfe Auseinandersetzungen, die sich zunehmend verschärften zwischen den Messiasgläubigen im Blick auf Jesus und denen, die sich unter Führung von pharisäischen Rabbinen neu formierten, um jüdisches Überleben nach 70 möglich zu machen. Und diese Auseinandersetzungen führten dann dazu, dass die Pharisäer in den Evangelien sozusagen eine schlechte Presse haben. Wenn man pharisäische Texte selber liest, wie sie in den rabbinischen überliefert sind, dann bekommt man, oder habe jedenfalls ich bekommen, einen großen Respekt gegenüber den Pharisäern und finde es einfach eine Diffamierung, Pharisäer quasi als ein Schimpfwort und gleichbedeutend mit Heuchler zu verstehen.
Also heißt es quasi nicht, Jesus legt sich ständig mit den Pharisäern an, sondern die Evangelisten berichten so.
Die berichten so aus ihrer Situation heraus, in der sie mit der pharisäisch dominierten Mehrheit des Judentums in heftiger Auseinandersetzung stehen.
Also und das Judentum ist in der Zeit ja unter starkem Druck, weil es sich praktisch die Zerstörung des Tempels neu erfinden muss.
Ja,
also
ja,
es
klar,
verändert sich, was wir heute als Judentum kennenlernen, ist im Grunde in der Zeit
ist in der Zeit nach 70 entstanden durch diese pharisäisch bestimmten Rabbinen.
Und Jesus hat trotz seines Todes, Sie haben vorhin so betont, dass er von den Römern umgebracht wurde. Ja. Wir sehen das ja immer so als Sache des jüdischen Volkes. Sie haben es ja von den Römern gefordert. Aber Jesus sieht sich trotzdem bis zu seinem Tod und darüber hinaus als Jude.
Ja. Oder? Und was dann die historische Forschungen zur Ursache für Jesu Hinrichtung angeht, da muss man sich auch wieder klar machen, dass die Evangelisten aus einer Perspektive nach 70 schreiben, in der sie selbst in Auseinandersetzungen mit der jüdischen Mehrheit stehen. Und die wollen ja, die selber hatten da kein dickes historisches Interesse, dass sie genau beschreiben wollten, was denn nun tatsächlich geschehen sei. Wenn man danach fragt, dann kriegt man die Evangelien ja alle nicht übereinander. Sondern sie hatten das Interesse, in ihrer die Geschichte Jesu so nachzuerzählen, dass sie von denen, für die sie in ihrer Zeit geschrieben haben, verstanden werden konnte als Hilfe in ihrer gegenwärtigen Situation.
Also wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen zusammenfassend drauf gucke, dann sagen sie, unser Gott ist eigentlich der Gott Israels.
Ja.
Und Jesus ist als Jude geboren, hat sein ganzes Leben lang als Jude gelebt und ist auch als Jude gestorben.
Mhm.
Das Christentum gab es in der Zeit
noch nicht.
Nein. Und dieser Kreis der Jüngerinnen und Jünger, die Jesus folgten, was ist daran neu? Also was entsteht da, etwas Neues, oder ist das eine Gruppe im Judentum unter anderem?
Also das sehe ich als eine Gruppe im Judentum unter anderem, dem was in der Zeit bis 70 auch, vor allem in der Zeit, solange Jesus gelebt hat. Es gab ja eine ganze Reihe in der Zeit, bis zum jüdischen römischen Krieg, gab es eine ganze Reihe messianische Leute, die Messias-Ansprüche stellten. Und es ist immer wieder, kann man bei Josephus nachlesen, ist immer wieder derselbe Ablauf. Es gibt eine ganze Reihe Leute, die das toll finden, was sie ankündigen. Sie haben messianische Ankündigungen, dass alles anders werden wird. Haufen Leute rennen ihnen nach. Das ist übrigens auch ein Hinweis darauf, was für eine beschissene soziale Situation für eine große Mehrheit der Bevölkerung in der Zeit war, dass sie auf so bloße Verkündigung hin, dass es besser werden soll, und manche Leute ihnen, die versprechen, sie würden Wunder tun, wenn sie ihnen folgen, dass die dann denen nachlaufen. Und was passiert, wenn genug Leute nachlaufen? Dann wird die römische Verwaltung auf sie aufmerksam und dann lassen sie Soldaten aufmarschieren und machen dem Spuk aus ihrer Sicht ganz schnell ein Ende.
Ich glaube, wir müssen gleich, Ende ist ein gutes Stichwort, hier zum Ende kommen. Aber ich versuche das mal für mich abzuschließen. Vorhin ein Nebeneffekt war, Johannes der Täufer hat im Grunde ein ähnliches Schicksal wie Jesus gehabt. Ja. Und es gab viele Leute mit messianischen Ansprüchen. Macht das nicht Jesus, sondern immer kleiner?
Weiß ich nicht. Von den anderen ist ja auch nichts weiter überliefert, außer was für Jesus über sie erzählt. Keine Worte und nichts. Und von Johannes ist auch fast nur überliefert, was die Evangelisten über ihn schreiben. Das macht, und wenn ich also ihn mit anderen vergleiche, macht das Jesus nicht kleiner. Was ihn groß macht, ist, dass es hinterher Leute gab, die meinten, da war was dran. Damit können wir heute auch noch was anfangen. Aber dafür war nicht die Zeit vor dem Tod Jesu das letztlich Entscheidende. Denn alle seine Schüler sind nach den Berichten der Evangelien bei seiner Festnahme abgehauen. Und nach seiner Hinrichtung mussten sie die Meinung haben, naja, das war's dann wohl. Aber dann kamen sie zur Überzeugung, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das ist der entscheidende Punkt, der sozusagen Jesus groß macht. Wer macht ihn groß? Gott, von dem gesagt wird, dass er ihn auferweckt hat. Und wer ist dieser Gott? Israels Gott, von dem man nach der biblischen Tradition so etwas erhofft. Und hier nun sagt, das hat er bei Jesus schon getan. Das macht Jesus einzigartig und groß.
Und also mir gefällt dieses Kontrastschema. Also Jesus verkündigt ja eine frohe Botschaft und scheitert letztlich. Aber Gott rettet ihn, macht ihn groß, erweckt ihn vom Tod. Das könnte ja auch vielleicht für uns ein Modell sein, in das wir mit etwas mehr Liebe hineingehen können und in dem wir Jesus vielleicht auch anders und neu verstehen als Juden seiner Zeit, oder?
Ja, was er war.
Okay, ich glaube, wir sagen für heute Dankeschön.
Auch von mir ganz herzlichen Dank, Herr Wengst. Sie bringen uns zum Nachdenken mit diesen Überlegungen über Jesus als Juden in seiner Zeit. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit Paulus und der Frage, ob er auch Jude war oder vielleicht war er der erste Christ. So, nach einer kleinen Entspannungsmusik geht es nun weiter mit einem aufregenden Witz. Ja, Berthold, ich fürchte, ich komme ja sowieso nicht drum rum. Aber mein einziger Trost ist, dass du jetzt hier den Priester gibst.
Okay, und ich weiß, dass einige unserer Hörer und Hörerinnen auf den Witz warten und dass sie nicht zufrieden sind, wenn wir ihnen sagen, der Witz war mittendrin. Also pass auf, fragt der katholische Pfarrer den Rabbi, wann wirst du endlich Schweinefleisch essen?
Sagt der Rabbi, Hochwürden, auf ihrer Hochzeit.
Okay, das war's für heute. Ich hoffe, Sie haben durchgehalten und fanden zumindest den Witz lustig.
Das war Kirche im Dorf, der Podcast der Pfarrei Liebfrauen. Musik Christian Devers, Technik Sarah Hofmann, Moderation Berthold Jäger und Holger Breuer.